Ja, nun wollen wir tiefer einsteigen. Nun soll es weitergehen, nicht losgehen, sondern weitergehen. Und bei dem, was jetzt auch vor uns liegt, will ich versuchen, dir ein Bild zu geben, dir ein Stück eine Vision zu geben, was eigentlich auch mein Ziel ist, was mein Herz ist, was passieren soll. Und zwar, wir wollen uns ganz viel jetzt weiter mit Gebet beschäftigen. Und was ist das Entscheidende bei Gebet? Das Gebet ist einfach dieses Thema, ist nicht einfach irgendwie ein Thema, das muss man mal verstanden haben, das muss man irgendwie mal erkannt haben, sondern die große Musik in dem Thema liegt darin, dass dein Herz mit Gott wirklich spricht, dass dein Herz sich mit Gott verbindet. Das ist ein beständiges Kennenlernen. Man könnte Gebet so beschreiben, und das ist dann auch der Grund, warum es so ein Riesenthema ist, dass sich zwei Herzen kennenlernen. Zwei Herzen lernen sich kennen und versuchen, das Leben mit allen Höhen und Tiefen zu bewältigen. Das eine Herz ist der Mensch, das andere Herz ist Gott. Und weil dieses Kennen nicht aufhört und das Leben so dynamisch ist mit seinen Anforderungen, ist auch Gebet so ein großes Thema. Und man kann dazu unheimlich viel sagen. Und die Idee, die Vision ist, dass da, wo du stehst, dass du einen Impuls bekommst. Und das ist, dass es verschiedene Impulse gibt, die dir eine Chance geben sollen, dass du dein Herz weiter zu Gott ausrichten kannst, dass du vielleicht weiter sprachfähig wirst. Heute gibt es einen ersten Impuls von mir, der dir eine Vision vermitteln soll, heute auch einen kleinen Ausblick, dieses Thema unsichtbare Welt. Gebet hat ganz viel mit der unsichtbaren Welt zu tun, ist aber eben ein Stück nicht so leicht fassbar und auch in unserer westlichen Kultur, in unserer westlichen Denke wenig besetzt. Es wird als zweites, der Waldemar wird dann nach dem Mittagessen weitermachen, natürlich keinen Waldemar, es geht ja um den Herrn, sorry Waldemar, wird er weitermachen. Wo liegt es vielleicht dran, dass dein Gebet schwach geworden ist, ne? Wo sind gewisse Punkte? Vielleicht ist das so dein Punkt. Dann geht es weiter, heute Nachmittag, nach dem Essen. Und da möchte ich einen Impuls machen, der dann auch praktisch werden wird. Das Gebet miteinander, füreinander. Das nenne ich das hörend segnende Gebet füreinander. Das ist ein großes Potenzial, das wie ein Gefäß sich öffnet, das Gott in einer vielfältigen Weise dann gebrauchen und füllen kann. Ich erlebe das immer wieder und es ist echt eine Herrlichkeit. Den muss man sich natürlich so ein bisschen näher am Herzen vorstellen, ja? Okay, und schließlich morgen kommt ein vierter Impuls, eine Predigt, die eher seelsorgerlich ausgerichtet ist, weil man eben auch wirklich in die Krise kommen kann mit dem Herrn und das Gebet einfach verschwindet. Vielleicht ist es wie eine Gebetswüste wird. Oder eben auch im Gebet selbst. Da passiert gar nichts. Gott scheint zu schweigen. Ich bete so sehr um Hilfe, um Heilung, aber es passiert nichts. Und es kann einen so runterbringen. Ich habe selber sowas erlebt, ich möchte davon erzählen. Und diese Predigt soll dich abholen, wenn du da stehst. Es sind vier Chancen, dass Gott zu dir spricht, dein Herz bewegt. Ist gut, wenn du auch was lernst jetzt so, jetzt in der Zeit, wo wir unterwegs sind, aber darum geht es nicht eigentlich, sondern das Eigentliche ist, dass dein Herz berührt wird, dass du etwas bekommst, ja Herr, ich möchte weiterhin zu dir. Als wir gerade gebetet haben, Waldemar, Daniel und ich, hatte ich noch so einen Impuls jetzt hier für uns, und zwar musste ich an die Berufung des Jüngers Nathanael denken. Andreas kommt zu ihm. Der Bruder vom Johannes, von Petrus, kommt zu ihnen und sagt, Mensch, wir haben den Messias gefunden, so heißt es im Johannesevangelium. Und der Jesus von Nazareth ist das. Und wie antwortet Nathanael? Aus Nazareth, was kann daher schon Gutes kommen? Und mit dieser Haltung lässt er sich dann mitschleifen und denkt, na gut, guck ich mir den Typen mal an, diesen Nazareth-Typen. Und Jesus zu ihm, hey, ich hab dich unter dem Maulbeerbaum, habe ich dich liegen sehen. Und Nathanael, okay, du bist der Christus, alles klar. Geht dann sehr schnell und Jesus sagt noch, ey, wenn das schon reicht, dass du glaubst, du wirst Größeres sehen. Das Entscheidende ist, Jesus hat das Herz geweckt. Das Herz geweckt. Und das wünsche ich dir auch und dafür möchte ich gleich nochmal beten, dass dein Herz geweckt wird, weil die Situation soll jetzt nicht sein, mal sehen, was der Bruder aus Sonthofen dazu erzählen hat, mal schauen. Sondern die Situation soll sein, Jesus, ich bin neugierig, Herr, was hast du mir zu sagen? Dass du jemand bist, der bittet, der anklopft, der sucht, und mit dieser Haltung vor Jesus stehst. Weil ob ich deinem Leben was Gutes tun kann, ich hoffe. Ob er deinem Leben was Gutes tun kann, der Herr, sicher. Deswegen geh zu ihm und dafür möchte ich jetzt gern beten. Jesus Christus, Herr, ich könnte hier das ganze Wochenende erzählen, stundenlang, und du sagst einen Satz und es ist mehr. Jesus, es kommt auf dich an. Und ich bitte dich für jeden Menschen, der jetzt hier ist, ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du sein Herz wächst, wie du das bei dem Jünger Nathanael getan hast, der dann einer ganz anderen Fragestellung und Haltung dir begegnet ist. Und ich bete, Herr, dass wir mit einem Herzen jetzt hier sind, das dich sucht, das nach dir fragt. Herr, du bist Gott. Und selbst wenn ich A sage, kannst du jemanden B hören lassen. Ich preise dich und bitte dich, dass du dein Werk hier geschehen lässt, dass du hier wirkst, Heiliger Geist. Ich bete, Jesus, lehre uns beten, sei unser Meister. Dein Reich komme, Herr, dein Wille geschehe. Jesus Christus, dir sei Ehre. Amen. Amen. Ich bitte mal um die erste Folie, dass wir die mal hier so sehen. Mal gucken. Wir sind ja dazu gekommen, dass Gebet ein Teil deines Lebens wird. Ja, dass Gebet ein Teil deines Lebens wird. Und das kann man natürlich als eine schwierige Aufgabenstellung sehen. Je mehr das aber in dein Herz gegangen ist, umso natürlicher und leichter ist das, weil dein Herz nimmst du immer mit. Und wenn das Zugang hat, wenn das davon begeistert ist, wenn dein Herz das tun will, tust du das automatisch. Ob du beim Sport bist, mit der Familie, ob du vielleicht gerade am Aufwachen bist oder was auch immer. Dass es tiefer in dein Herz kommt. Hier steht die Natürlichkeit des Gebetes. Für diesen Gedanken möchte ich dich gewinnen, weil man kann Gebet auch ziemlich religiös verstehen. Oder ich bin jetzt Christ, dann muss ich auch beten. Ich glaube aber, dass es ein tiefes Missverständnis ist dessen, was Gebet eigentlich ist. Gebet muss, wie gesagt, im Herzen ankommen und dafür muss ich auch eine Klarheit im Herzen haben. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Gebet des Glaubens. Ja? Es gibt das sogenannte Gebet des Glaubens. Das findet sich in Jakobus 5. Da heißt es zum Beispiel, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Jakobus 5, 15. Und super. Wenn man denn diesen festen Glauben hat. Oder es gibt in Jakobus ein anderes, das Gebet des Gerechten, wenn es ernstlich ist, bewirkt viel. Wenn ich aber ein Herz habe, das sich nicht klar ist, dass ich bin unsicher, verbringt Gebet überhaupt? Ja, ich weiß nicht, Gott ist doch allmächtig und weiß alles, was soll das eigentlich, ob ich jetzt bete oder nicht? Wenn ich in so einer Unklarheit bin, kann mein Herz nicht ernstlich und fest werden. Kann mein Herz nicht wirklich in Glauben kommen. Es ist wichtig, dass wir eine Klarheit finden. Und deswegen möchte ich mit euch in dieses Thema reingehen, Gebet tiefer zu verstehen. Was ist es eigentlich? Wo kommt Gebet eigentlich her? Und das Gebet keine Erfindung des Neuen Testamentes ist und auch kein Ausdruck, was einfach dazugehört, wenn man denn irgendwie religiös sei. Ganz davon abgesehen, dass es natürlich auch nicht das Günstigste ist, religiös zu sein. Sondern wir dürfen frei und lebendige Kinder Gottes sein. Das ist eine ganz andere Qualität, die der Herr uns anbietet. Mach mal bitte zwei Folien weiter. Ich möchte mit euch eine Textstelle lesen, die uns in dieses Problem wirklich hineinführt. Aus Matthäus 6, ein Vers, der Vers 8. Da heißt es, plappert nicht, seid ihnen nun nicht gleich den Heiden, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Gott, der Vater, weiß, was du benötigst, ehe du ihn bittest. Schön und gut, dass der Vater so viel weiß, aber ich gehe mal drei Schritte weiter. Aber wenn er es denn weiß, warum soll ich ihn denn bitten? Welchen Sinn macht es denn, dass ich Gott denn das und das und das sage, wenn er eh schon alles weiß? Hast du dich das schon mal gefragt? Gott weiß doch alle Dinge. Und vor allen Dingen im Gegensatz zu uns, er kann auch alle Dinge. Ein Mensch denkt manchmal, er kann alle Dinge. Und irgendwann wird er feststellen, wenn es gut läuft, dass das nicht so ist. Aber Gott kann wirklich alle Dinge. Der Herr ist allmächtig, er ist allwissend und er ist allgegenwärtig. Ich kann ihm nichts erzählen, was er nicht schon wüsste. Ich bin dabei, mein eigenes Herz immer weiter kennenzulernen. Hast du das auch schon mal erlebt? Dass du Gott begegnest oder er dich überführt und du so, oh, das, so habe ich mich ja gar nicht gesehen. Das war mir gar nicht klar. Wir kennen uns zu einem gewissen Anteil. Er durchschaut uns wirklich. Und dann soll ich ihm erzählen, was jetzt eigentlich die Sache ist? Warum? Welchen Sinn macht das? Wenn du doch schon alles weißt, Aber ich will jetzt hier keinen verunsichern. Ich will nur so zum Kern kommen. Ganz klar will ich sein Gebot in die Mitte stellen, wo es heißt, zum Beispiel 1. Thessalonicher 5,17, betet unablässig, ja? Betet unablässig. Er hat's gesagt. Und auch wenn heute du gar nichts verstehst und das total komisch findest, was jetzt gesagt wurde oder so, halt dich einfach am Wort fest. Wenn er sagt, wir sollen beten, Punkt, machen. Einfach gut. Das ist die Sicherheit der Kinder Gottes. Vater, ich kann dir einfach vertrauen. Dein Wort ist gut. Ich tue das einfach. Das ist eine ganz klare Sache, wir sollen beten. Aber darum geht es, es tiefer zu verstehen, tiefer reinzukommen. Okay, also wir merken, dass das Beten gar nicht total klar ist, sondern dass man durchaus sagen könnte, Herr, wenn du bist, wie du bist, warum denn dann zu beten? Aber ich habe euch hier mal drei Punkte mitgebracht. Es ist ganz interessant, weil die Schrift ist ja nicht einfach so beliebig geschrieben. Da haben ja nicht damals ein paar Leute gedacht, irgendwie ist Gott wichtig, ich schreibe was auf, sondern Gott hat inspiriert, Gott hat die Bibel geschaffen. Und dann ist interessant, was ist geschrieben, was ist nicht geschrieben. Und die Jünger lernen ganz viel von Jesus, aber es gibt nur eine konkret formulierte Frage, die so im Neuen Testament steht. Jesus, wie betest du? Jesus, lehre uns beten. Sie hätten auch sagen können, Jesus, lehre uns Heilung. Jesus, lehre uns das Hören der Stimme Gottes und so weiter. Aber diese Frage sticht heraus. Und das könnte durchaus sein, weil es einfach eine besondere Bedeutung hat. Herr, lehre uns beten. In der Bibel, und gestern haben wir darüber auch schon, war das ein Text, den der Waldemar benutzt hat zur Verkündigung, die Psalmen, ein ganzes Lehrbuch des Gebetes, ein ganzes Lehrbuch des Gebetes. Es ist sowieso ein Thema, was sich durchzieht durch die Schrift und die Psalmen ein extra Lehrbuch. Es muss total wichtig sein. Oder ich denke an eine Situation, Paulus und Silas sind im Gefängnis, Apostelgeschichte 16. Und sie sind wirklich echt tief im Kerker, ihre Füße sind im Block und sie sind bewacht. Und ihre Zukunft ist mehr als ungewiss. Und sie preisen den Herrn und sie beten. Sie beten. Wie wäre die Geschichte gelaufen, wenn sie nicht gebetet haben? Es muss auf der einen Seite das Gebet total entscheidend sein. Auf der anderen Seite zu schauen, habe ich das eigentlich verstanden, warum das Gebet so ist und bin ich da drin und da tiefer hineinzugehen. Und ich möchte jetzt ein bisschen schauen auf uns als Menschen mit dem Thema Gebet und möchte einfach feststellen, es sind nicht nur wir Christen, die beten, sondern es wird über den ganzen Erdball gebetet, über alle Religionen und über alle Zeiten. Aber bevor ich da tiefer einsteige, möchte ich eine ganz klare Abgrenzung machen. Natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob ein Christ betet oder ein Moslem betet. Ein Christ betet zu dem lebendigen Gott, ein Moslem tut es nicht. Ein Christ hat diesen Retter, Jesus Christus, an dem alles hängt, nur in einem Namen ist das Heil. Ein Moslem achtet Jesus Christus nicht als Retter, nicht als Sohn Gottes, sondern nur als einen Propheten, der was konnte. Das ist ein absoluter Unterschied. Oder ein Buddhist hat nicht mal, wenn er betet, einen Gott als Gegenüber. Gebet ist nicht gleich Gebet. Absolut nicht. Mal eine Folie weiter. Aber trotzdem führt es uns zu einem Schlüssel, der uns etwas viel, viel tiefer verstehen lassen kann. Also Menschen zu allen Zeiten, aus allen Völkern haben gebetet. Es ist vielmehr unnatürlich, wenn Menschen das nicht tun. Es ist vielmehr unnatürlich, wenn Menschen nicht beten. Gibt es einen natürlichen Ursprung des Gebetes? Und wenn ich den finde, gibt es vielleicht einen neuen Kraftquell, der mir helfen kann, im Gebet in Natürlichkeit und Kraft zu stehen. Und eben nicht, Mensch, Gott hat's gesagt, wir sollen ja beten. Oh, das ist so anstrengend zu beten, ist so schwierig. Gibt es einen neuen Kraftquell, der mich anrühren kann, aus dem ich schöpfen kann, der mir eine neue Sicht gibt und der mich vielleicht beflügelt, ganz anders und viel leichter und vielleicht auch viel vollmächtiger in das Gebet zu gehen? Wo kommt alles her? Die nächste Folie bitte. Alles, was ist, hat einer geschaffen, nämlich Jesus Christus, also Gott durch den Sohn. So sagt es am Anfang zum Beispiel der Hebräerbrief. Nicht erst der Schöpfungsbericht, auch immer wieder in der Bibel taucht es auf. Gott hat geschaffen. Gott hat geschaffen durch den Sohn, durch sein Wort. Das heißt dort in Johannes, 1. Johannes 1, 11 bis 12, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. und die Welt wurde durch ihn. Oder eine andere Textstelle. Wenn du an den Schöpfungsbericht denkst, denkst du wahrscheinlich an 1. Mose. Ist auch nicht verkehrt. Aber ich finde es so toll. Guck mal ins Johannesevangelium, die ersten Verse, da hast du einen anderen Schöpfungsbericht. Da siehst du die Methodik, die Art und Weise, die Substanz, aus der Gott geschaffen hat. Es heißt dort, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe, nämlich das Wort Gottes, ist nichts, das geworden ist. Ist ein Text, den man auch 5-mal lesen kann, ist jetzt nicht so total flüssig, aber durch sein Wort ist alles geworden. Durch sein Wort ist alles geworden. Und ich will weiterschauen in Gottes Schöpfen, in Gottes Schaffen. Was ist denn geworden? Was ist geworden? Natürlich gucke ich raus, die Bäume, das Gras ist geworden. Es gibt Materie, Materie ist geworden. Ich bin geworden. Waldemar ist geworden. Gott hat geschaffen. Aber hat er vielleicht noch viel, viel mehr geschaffen? Ich möchte einen Text lesen aus Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Er, Jesus Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Denn in ihm ist alles geschaffen in den Himmeln und auf der Erde. Wir haben einen ziemlich leichten Zugang dazu, dass die Dinge auf der Erde von Gott geschaffen sind. Also relativ gesehen. Viele Menschen sehen das leider auch anders, ja? Aber erstmal ist es viel, viel gängiger, ne? Ich habe etwas, das man anfassen kann, das man sehen kann, ja? Gott hat's geschaffen. Aber die Bibel spricht auch von dem Unsichtbaren. Gott hat auch das Unsichtbare geschaffen. Spricht von Thronen, Herrschaften, von Gewalten, von Mächten. Wie wichtig ist das? 2. Korinther 4, Vers 18. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Alles Sichtbare, inklusive meines Leibes, wird vergehen. Das Unsichtbare wird aber bleiben. Was bestimmt dein Denken mehr? Die unsichtbare Welt oder die sichtbare Welt? Und wo beten wir eigentlich? In der sichtbaren Welt oder in der unsichtbaren Welt? Oder in beiden? In das, was Gott geschaffen hat, in diese sichtbare und unsichtbare Welt, hat er den Menschen mitten reingestellt. Und der Mensch kriegt das sehr wohl mit. Prediger 3, Vers 11. Alles hat er, Gott, schon gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr, in der Menschen Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Ein ganz wichtiger Schlüsselvers für das Weltbild, was man aus der Bibel ziehen kann. Wie sehe ich den Menschen? Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Das ist dieses, was manche Menschen dann sagen, ach, irgendwie muss es da mehr geben. Manch einer erzählt seinen Weg, wie bist du zu Jesus gekommen, in der Art, dass er nicht Sinn gesucht hat oder Vergebung, Hilfe, sondern erzählt es, Mensch, irgendwie muss es da mehr geben. Irgendwie, und ich mache mich auf die Suche und dann sucht er vielleicht erst in der Esoterik und sucht sonst irgendwo und hoffentlich kommt er bei Jesus Christus an. Der Mensch hat von Gott etwas hineingelegt bekommen, klar, es geht über das Sichtbare hinaus. Es geht über das Sichtbare hinaus. Wie ist das für dich? Wie gegenwärtig ist das für dich? Welche Bedeutung hat für dich die unsichtbare Welt? Wo ist die unsichtbare Welt eigentlich? Fängt sie da oben irgendwo an? Ist sie da unten oder wo ist die unsichtbare Welt? Was hat das mit dir zu tun? Für Gott ist es der absolute Hammer, dass er sagt, ein Mensch kann sich das nicht aussuchen. Ein Mensch wird mit der unsichtbaren Welt und mit seiner Gottheit konfrontiert. Und Das heißt in Römer 1, 19 bis 21, versuchst du eine gewisse Grundlage zu legen und dann kommen wir noch weiter in die Anwendung. In Römer 1 heißt es, ab Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, dann hat er die Menschen dahin gegeben. Aber auch, dass er sich alle erbarme, dann Jesus Christus. Dass Gottes unsichtbares Wesen und seine Kraft in der Schöpfung geschaut wird. Der Mensch soll beim Unsichtbaren ankommen. Muss beim Unsichtbaren ankommen. Wo stehst du? Bist du unsicher mit der unsichtbaren Welt? Der Zustand wäre ganz natürlich. Denn es kommt relativ wenig vor. Und das meine ich auch so zu sagen über die Breite der Verkündigung, die wir auch viel hören. Weil es uns ein ganzes Stück fremd ist in unserer westlichen Welt und Kultur. Aber nochmal die Frage, wo ist die unsichtbare Welt? Und das Thema ist, du bist ein Teil der unsichtbaren Welt. Ist dir das bewusst? Wie versteht sich das? Das erste ist unsere Seele. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch aber fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib verderben zu vermag in der Hölle. Irgendwann stirbt ein Mensch und das Materielle, das Sichtbare vergeht, die Seele aber bleibt. Die Seele aber bleibt. Und sie wird in der unsichtbaren Welt, wird sie die Ewigkeit verbringen. Entweder in der Hölle, hartes Wort, ist aber leider so, oder eben bei Gott dem Herrn. Und die Tür, die Verbindung, die Frage, die nach oben führt, ist eben nur Jesus. Aber wir haben diese unsichtbare Seele, sie ist da. Und es geht weiter. Gott hat den Menschen einen Geist gegeben. Nicht nur Gott hat einen Geist, auch wir haben einen Geist. In Römer 8, Vers 16 heißt es, der Geist selbst, gemeint ist der Heilige Geist, bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So entsteht Heilsgewissheit. Sein Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich sein Kind bin. Nicht durch Leistung, nicht durch irgendwelche Praxis, sondern dass er mir Zeugnis gibt. So entsteht Heilsgewissheit. Und weiter, Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und in der Wahrheit anbeten. Jemand, der wirklich zu Gott kommen will, kann das mit seinem Geist. Den hat Gott uns gegeben. Und das ist ein entscheidender Umstand, der uns unterscheidet von den Tieren. Die Tiere haben keinen Geist. Aber Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, hat uns einen Geist gegeben und der kann ihn anbeten. Wir sind ein Teil der unsichtbaren Welt. Wir sind mittendrin. Aber in diesem westlichen Weltbild, in dem wir unterwegs sind, ist das sehr wenig. Ich glaube, das ist auch ein Grund. Immer wenn ich afrikanische Geschwister sehe, sind die deutlich anders als ich oder als oder eben auch so Europäer. Da ist eine ganz andere Natürlichkeit. Natürlich gibt's die unsichtbare Welt. Natürlich, wenn man das so sagen darf, ich habe auch jetzt in den letzten Jahren auch viel gelernt, so mit Flüchtlingen, dass also Afrikaner auch sehr unterschiedlich sind von ihrer Mentalität. Aber grundsätzlich sind sie schon ein bisschen lebendiger, ein bisschen so anders als der normale Westeuropäer. Ich denke, das darf man so sagen. Und ich schätze bei diesen Geschwistern, dass ihnen dieses Thema unsichtbare Welt so viel vertrauter, so viel natürlicher ist. Na, es gibt natürlich auch massiven Okkultismus ja in Afrika. So ist jetzt nicht, dass das jetzt nur ein Segen wäre. Aber für die Beziehung mit Gott, der unsichtbar ist, ist es eine ziemlich günstige Sache, dass das nichts Merkwürdiges, nichts Komisches für einen ist. Und dazu soll dieses Referat ein Stück dienen, da ein Stück weiter hineinzukommen, weil wir das brauchen. Throne, Mächte, Gewalten, Engel, Dämonen. Boah, ist das irgendwie ein bisschen spooky für dich? Ist das ein bisschen komisch? Manch einen habe ich schon so gehört, der geantwortet hat, Mensch, wollen einfach den Herrn Jesus lieben, wir preisen den Herrn Jesus, wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Das sind alles gut und richtige Sachen. Aber wo einfach ist, ich blende diesen Teil der Welt und ganz konkreter, ich blende diesen Teil der Realität. Ich blende diesen Teil der Realität aus. Aber wenn du irgendwie mit dem Herrn unterwegs bist, dann weißt du, dass Wahrheit eine sehr, sehr wichtige Größe ist. Realität ist ein anderes Wort für Wahrheit. Oder nimm das deutsche Wort Wirklichkeit. Mit Jesus unterwegs zu sein, relevant in der Nachfolge zu sein, ist es wichtig, in der Wahrheit zu sein. Es gibt sogar ein Hammerwort, in 1. Thessalonicher, meine ich, steht es, dass es etwas ist, was Menschen ein Stück scheidet, ob sie sich für die Liebe der Wahrheit entscheiden oder gegen die Liebe der Wahrheit entscheiden. Die Wahrheit ist manchmal unangenehm, aber es ist so wichtig, sie zu lieben. Weil darauf baust du. Darauf baust du. Wir leben in einer Mentalität, in einem Zeitgeist, wo man sehr lapidar, sehr, tja, wie soll ich sagen, unbesonnen auch mit dem Thema Wahrheit umgeht. Als wenn es nicht so wichtig wäre. Aber mal ein ganz kleiner Exkurs. Weil da wird ja auch, das kann so gewesen, kann so gesehen, dass man Wahrheit nicht so umgeht. Aber das, was wichtig ist fürs Leben, kommt ohne Wahrheit nicht aus. Du steigst in ein Flugzeug. Wer von euch ist schon mal geflogen? Ja, Greta ist gegen uns. Okay, wir halten das aus. Okay. Nein. Ich bin auch schon geflogen. Ja. Und dann der Pilot. Hat der einen Pilotenschein oder nicht? Tja, also ich will den jetzt nicht unter Druck setzen. Ich will auch nicht irgendwie eng sein. Ich bin voll tolerant. Ja, vollkommener Unsinn. Das ist absolut entscheidend. Hat der einen oder nicht? Ist es die Wahrheit? Ist es nicht die Wahrheit? Wer von euch fährt Auto? Ich sag jetzt nichts mit Greta, okay? stell dir vor, du merkst, deine Lenkung ist nicht in Ordnung, ja? Deine Lenkung ist nicht in Ordnung. Dir ist irgendwie klar, sicherheitstechnisch ist das nicht wirklich optimal. Lenkung ist nicht in Ordnung. Du gehst zur Werkstatt, bitte, und du weißt, das wird auch teuer und so, und die sagt, klar, wir reparieren ihn das ist gar kein Problem. Dann kommst du hin und holst dein Auto wieder ab. Und konnten sie es jetzt reparieren und wie ist es jetzt? Ja, also wir haben da schon was gemacht, wir haben uns wirklich Mühe gegeben und müsste schon funktionieren. Nee, dann bin ich auch tolerant. Ich finde es toll, dass sie sich eingebracht haben als Mechaniker und so. Nein, es ist Wahrheit. Ich brauche Wahrheit. Du gehst zu deiner Bank, kriegst einen Kontoauszug, minus 3.500 auf dem Konto. Du denkst, das kann doch gar nicht sein. Du gehst in die Bank und fragst, hier mein Konto, was ist in meinem Konto passiert? Ja, das ist ja höchst, kann ich mir auch nicht erklären. Also, aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Gehen Sie mal nach Hause, ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Nein, was ist jetzt wahr? Was ist da passiert? Oder mal ganz drastisch. Eheleute, da kommt ein Zweifel auf, gibt es da einen Dritten oder eine Dritte? Ist die Treue da, ist die Treue nicht da? Boah, was uns im Leben wichtig ist, ist die Wahrheit entscheidend. Es ist gut, die Wahrheit zu lieben, es ist gut, sich um die Wahrheit zu kümmern. Wenn es diese unsichtbare Welt gibt und Amen, die Bibel sagt, dass es die unsichtbare Welt gibt, ist es dann wohl wichtig, dass ich mit dieser Wahrheit umgehe? Du hast einen Geist und du hast eine Seele bekommen. Und du bist ein Teil dieser unsichtbaren Welt. Du handelst da drin sowieso, ob dir es bewusst ist oder nicht. Stell dir vor, ich meine, ich danke Gott für mein Augenlicht und ich möge es behalten. Aber es gibt Menschen, die müssen durch diese Welt ohne ihr Augenlicht gehen. Manche lernen ganz beachtlich, wie die sich dann orientieren. Da kann man manchmal total staunen, wie blinde Menschen das machen. Aber es ist ja wohl klar, wenn ich keine Sicht habe, jetzt hier in der sichtbaren Welt keine Sicht habe, sondern blind bin, dass ich ziemlich behindert bin, mich in dieser Welt zu bewegen. Und genauso passiert es ein ganzes Stück, dass wir sehr behindert sind, in unserer Sicht uns in der unsichtbaren Welt zu bewegen. Und ganz drastisch wird das bewusst bei einer Schriftstelle Epheser 6. Da heißt es, unser Kampf als Christen ist gemeint und der Nachfolge zu überwinden, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich lese das nochmal. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also Paulus sagt der Gemeinde, ihr seid in Kämpfen und schaut, dass ihr gegen den richtigen Feind kämpft. Du hast es wahrscheinlich auch schon erlebt, dass du mit Menschen oder vielleicht gar einer ganzen Gruppe in einen massiven Konflikt gekommen bist, dass du angegriffen werden musst. Dann musst du gucken, dich zu verteidigen, musst du gucken, was du tust. Aber wenn eigentlich der Feind wer ganz anderer ist, dann kannst du nicht gewinnen. Vielleicht ist das dein Ehepartner. Hat man dauernd Streit in der Ehe oder mit den Kindern. Und du arbeitest mit dem Ehepartner. Gehst vielleicht zur Ehetherapie, gut, wenn man verantwortlich ist, sich zu kümmern. Mit den Kindern, du denkst, merkst schon, das Herz geht schon zu, es wird hart oder so. Und dann, hey, ich kämpfe um meine Kinder, super. Aber das ist gar nicht die Baustelle. Sondern es kommt von Mächten der Finsternis. Und für viele Christen ist das einfach eine Lehre, die sie dann schnell wieder beiseite schieben. Ich sage aber, es ist eine Grundgröße von der Realität, in der wir leben. Und du willst natürlich Sieg haben mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, oder? Und das ist die große Falle, dass dich ein Kampf, dass dich, wenn die unsichtbare Welt für dich eigentlich ein Blind Spot ist, ja, ist eigentlich nicht besetzt, dann hat der Feind eine Möglichkeit, dich dauernd anzugreifen, und du checkst es gar nicht. Kennt ihr die Stealth-Technologie? Die Stealth-Fighter und all dieser ganze Kram? Ne, so also Kriegsführung, und das sind dann zuerst Flugzeuge, mittlerweile auch Schiffe, die in einer Art und Weise gebaut sind, dass sie auf dem Radar des anderen so gut wie nicht gesehen werden. Wenn der Feind mich nicht sieht, kann ich ihn extrem viel leichter angreifen, oder? Stell dir vor, du stehst hier und musst deine Augen schließen und darfst jetzt nicht gucken. Dann weißt du, hier läuft jemand, und das muss jetzt kein starker Mensch sein, ja? Ein sechsjähriges Kind mit einem Messer rum. Da hast du ein Problem, dich vernünftig zu verteidigen, weil du den Feind nicht siehst. Sonst wäre ein sechsjähriges Kind mit einem Messer zwar unangenehm, aber es wäre in der Regel, wenn du ein halbwegs gesunder Erwachsener bist, zu bewältigen. Wenn du denkst, es gibt gar keine sechsjährigen Kinder mit einem Messer, tja, ist es relativ einfach. Verstehst du, was ich meine? In der Kriegsführung ist die Sache Tarnung, sich zu tarnen vor dem Feind, oder als Gegenpol Aufklärung, wo steht der Feind, wie stark ist der Feind, was macht er, ein ganz entscheidender Punkt. Und an dieser Stelle kommt eine Blindheit, eine Decke, dass wir Dinge nicht mitkriegen. Wie mache ich? Nachher möchte ich eine Anwendung geben, wie wir da beten können, wie wir mit umgehen. Ich habe da drei Schriftstellen auch noch mit dazu. Aber ich will noch mal ein Stück weitergehen, weil die Frage ist, wo kommt denn das eigentlich her? Warum sind wir, ich sag mal so tendenziell blind? Und es ist sogar so, auch wenn ich jetzt hier stehe, das zu predigen, ich predige mir das doch immer wieder selbst, weil ich ja auch aus dieser Geistesgeschichte komme. Eigentlich steht in der Bibel etwas, dass unser Verstand gut und wichtig ist, aber die Bibel gibt dem auch eine Position. Ich lese mal zwei Schriftstellen. Die erste aus 1. Korinther 14, Vers 20, ein weiter. Brüder und auch natürlich liebe Schwestern, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Am Verstand seid Erwachsene. Leben mit dem Herrn. Nachfolge hat auch immer schon bedeutet, zu lernen und auch Verstand zu entwickeln. Verstand und Glaube sind überhaupt keine Gegenpole. Verstand und Nachfolge überhaupt nicht. Aber es muss klar sein, was steht oben, was steht unten. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, stütze dich aber nicht auf deinen Verstand. Aber gebrauche ihn. Hätte man auch in der Kirchengeschichte sehr schön lesen und beherzigen können, es kam aber anders. Die nächste Folie. Dann gab es nämlich die sogenannte Aufklärung. Das ging im 17. Jahrhundert ging das los und man hat genau das getan, dass man es umgedreht hat. Der Mensch hat den Verstand nach oben gesetzt und die Dinge durch den Verstand zu beurteilen. Weil irgendwie kam man nicht damit klar, was sagt denn die Wissenschaft, was sagt denn die Bibel, und damit hat man große Probleme gekriegt, dann können wir ja nicht glauben. Und dann gab es total im Rückblick irrsinnige Auseinandersetzungen. Ein Beispiel möchte ich nennen, und das Drama ist ein gutes Beispiel, um das Drama deutlich zu machen. Galileo Galilei, der hat gesagt, hey, nicht die Sonne dreht sich um die Erde dreht sich um die Sonne. Oh, ganz schön böse. Das Problem war aber, dass die Kirche sagte, nein, das ist nicht so. sondern die Sonne dreht sich um die Erde, bis hin, dass er deswegen mit dem Tode bedroht wurde. Nun kannst du heute sagen, welch eine bekloppte Frage, das ist mir doch egal, aber die Frage ist, die Frage, wer hat die Lehrhoheit, wie geht man mit der Bibel um, das war die Frage, die dahinter steckte. Und es war die Triebfeder, dass man das nicht auflösen konnte, dass man meinte, da müssen wir jetzt mit der Schrift anders umgehen, müssen wir mit unserem Denken anders umgehen. Das war das trojanische Pferd, was die Kirche damals und die Menschen im christlichen Abendland geschluckt haben. Und der Fehler an der Sache ist der, in der Bibel steht nirgendwo, was sich um was dreht. Das steht überhaupt nicht. Da steht, dass Gott die Erde geschaffen hat, dass Gott die Sonne geschaffen hat. Jo. Es ist nur eine Meinung nach dem Motto, wenn die Erde so wichtig ist, dass Gott sie geschaffen hat, wenn sie so wichtig ist, Jesus kommt hierher, dann muss sie auch im Mittelpunkt stehen. Das ist eine reine Meinung. Und wenn man die Meinung gleichzeitig zu Gottes Wort erklärt hat, deswegen kam man auf diesen ungünstigen Weg und meinte jetzt, sich von der Schrift lösen zu müssen. Hätte man die Schrift originär wirklich angeguckt, hätte es dieses Problem gar nicht geben müssen. Wäre man am Verstand erwachsen geworden, hätte es das gar nicht geben müssen. Man hätte die Schrift heilig sein lassen können. So hat man sie aber gemeistert, wie Luther es genannt hat. Und hat den Verstand zur Beurteilung Instanz gemacht. Der Mensch, der viel kleiner ist als Gott, viel, viel kleiner, der Gottes Ratschluss nicht ermessen kann, der seine Gerichte nicht erforschen kann und so weiter, der nicht mal ein Haar grau oder ein graues Haar wieder braun oder so machen kann, der hat sich über Gott gestellt. Das ist das Drama. Das ist das Drama. Und natürlich, der menschliche Verstand allein, welchen Blick hat der in die unsichtbare Welt? Gar keinen. Gar keinen. Der Verstand kann mit Dingen arbeiten, die Sinne ihm zutragen. Der Verstand kann mit Dingen arbeiten, die Sinne ihm zutragen. Was ich gehört habe, was ich gesehen habe, gefühlt habe, gerochen habe, damit kann ich arbeiten. Einen unsichtbaren Gott, da muss ich aber erstmal einen Input kriegen, so, das hätte die Bibel angeboten, der ich glauben muss, der Heilige Geist kommt hinein, dann habe ich Infos, der Verstand kam hinein. Dann kann es einen geistlich erfüllten Verstand geben. Merkst du ja auch jetzt, ne? Ich arbeite hier auch viel mit dem Verstand, aber es ist eben auch kein Schöpfungsfehler vom Herrn, der Verstand kann dem Herrn herausragend dienen. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf. Und nun will ich mal versuchen, euch mit hineinzunehmen in diesen Gedanken, welche Tragweite das eigentlich hat, was da passiert ist und was unsere westliche Welt massiv prägt. Ich möchte nämlich mal über das Menschenbild reden, was dann entstanden ist. Dann kam auch bald, unter anderem durch den Charles Darwin, die Evolutionstheorie auf. Und das fand man von Verstandesseite immer weiter überzeugend. Aber es ist genauso wie das Beispiel von Galileo Galilei, was ich erzählt habe. Hier bei der Evolutionstheorie war es nur, dass man eine kleine Veränderung beobachtet hat. Es gab diesen Finken, den sogenannten Darwin-Finken, und der hat sich dann in gewisse andere Finken verändert. So, ja? So. Genauso wie es unterschiedliche Menschen gibt, ne? Also, jetzt jemand aus Nigeria sieht anders aus als jemand aus Peru, sieht anders aus als ein Norweger, sieht anders aus als ein Aborigine, aus Australien. Aber es sind alles Menschen, die nur unterschiedlich aussehen. Sich in der Art zu springen, ist etwas ganz anderes. Ja, unterschiedliche Menschen ist was ganz anderes, als wenn aus einem Affen plötzlich ein Menschen wird. Und das war dann der nächste Gedanke, aber wieder nur eine Meinung. Wieder nur eine Meinung. Dass es dann ja immer so weitergegangen sei. Aber nun will ich mal schauen, was das bedeutet. Das Menschenbild. Bei der Evolutionstheorie ist der Mensch ein besserer Affe. Ne, das sind die Tiere, irgendwie wird es von den Fähigkeiten doch ein ganzes Stück mehr und dann ist es eben Mensch. Nach der Bibel bist du Ebenbild Gottes. Ebenbild Gottes. Nach der Würde, nach dem Bild Gottes geschaffen. Da kann man mal so einen Seeler machen, ne? Wie du es gestern schön erklärt hast. Bei der Evolutionstheorie ist der Mensch irgendwie geworden, weil es irgendwie besser ist. Der Stärkere setzt sich durch, Prinzip des Stärkeren. Kurze Zwischennote, in der Bibel Prinzip des Stärkeren, wie wird denn das da bewertet? Ja, Prinzip, und irgendwie ist der Mensch dann, hat er dieses Niveau erreicht und ist dann einfach geworden. Nach der Bibel, Psalm 139, im Mutterleib hat Gott dich gewebt. Jeden Tag in ein Buch geschrieben. Vor der Grundlegung der Welt, dich bestimmt, in Christus gerettet zu werden. Geschaffen und gewollt. In der Evolutionstheorie geht es mit, dass der Mensch einfach ein Lebewesen ist auf diesem Planeten. Es hat diese irdische Eingrenzung. Es ist eigentlich genauer betrachtet ein ziemlich unbeeindruckendes Menschenbild. In der Bibel ist das Menschenbild zur Gemeinschaft mit Gott gemacht, Himmelsbürger zu sein, Tempel zu sein, Gott möchte in dir wohnen, Gefährte Jesu Christi zu sein, sein Bruder, seine Schwester zu sein und nicht nur einer, der irgendwie Energie verarbeitet und irgendwie hier durch die Gegend läuft, sich ernähren muss oder weiter Nachwuchs zeugt und so weiter. Merkt ihr das so ein bisschen, was das eigentlich für eine Tragweite hat, woher ich schöpfe, ob ich aus diesem materialistischen, was ich wie Menschenbild oder dieser Denke schöpfe oder ob ich aus der Schrift schöpfe? Diese Geschichte mit der Evolutionstheorie war ein richtig fettes trojanisches Pferd. Es hat angeboten, ich erkläre dir die Welt, es ist nicht mehr so kompliziert, wir sind in Frieden beieinander. Aber es hat so, und dann ging die Hand auf, dafür hätte ich jetzt gerne aber deine Würde, dafür hätte ich gern deine Bestimmung, dafür hätte ich gern deine Gottesgemeinschaft. Mach dir doch nichts aus, oder? Es gibt eine Stelle in der Bibel, da passiert das auch sehr ähnlich. Das ist die Geschichte von Jakob und Esau. Das sind zwei Brüder, die sich ganz unterschiedlich entwickelt haben. Und der Jakob, beim Jakob war das Besondere, er hat einen Sinn für das Geistliche. Das war ein Grund, warum Gott ihn auch so geschätzt hat. Er wusste, das Geistliche ist wichtig, ich suche das. Esau hatte das nicht. Und dann gibt es die Situation, Esau kommt von der Jagd, ist erschöpft, er ist hungrig und er sieht, dass der Jakob was gekocht hat. Das gefällt ihm. Das ist interessant, ich habe das mal im Hebräischen übersetzt, da steht nur das Rote. Ja? Vielleicht ein Linsengericht, ne? Also irgendwie ein Linsengericht, also es gibt ja auch ein bisschen pompösere Mahlzeiten, ja? Einfach ein Linsengericht. Und Esau will das haben. Ich meine, nun ist er jetzt auch nicht der tollste Bruder, der natürlich anfängt, wegen ein bisschen Essen zu handeln, muss man auch sagen. Aber das ist nicht die Botschaft dieser Story, sondern die Botschaft ist, dass der Esau sich eines, ja, was soll ich dir dafür geben? Er sagt, hey, dann gib mir dein Erstgeburtsrecht. Das ist schon eine echte Betrügernummer, das ist also echt eine fiese Nummer, muss man schon sagen. Aber Esau tut es und für ein bisschen Essen, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe, jetzt habe ich weniger Hunger, hat er sein Erstgeburtsrecht dahin gegeben. Eine große geistliche Dimension hat er einfach dahin gegeben. Und genauso läuft das hier bei dem Thema Evolutionstheorie. Es ist ein Dahingeben von Würde, von Bestimmung, von Gottesgemeinschaft. Viele diskutieren, oh, das kann man doch so sehen, das kann man so sehen und dann auch so zu überlegen, ja, aber Gott kann es doch durch Evolution gemacht haben. Und eigentlich, was steht denn hinten dran? Was bedeutet es dann für das Menschenbild, das zu sehen? Ganz davon abgesehen, dass es bedeutet, wenn die Evolutionstheorie Gottes weise gewesen wäre zu schaffen, warum konnte es Gott dann nicht so schreiben? Und wenn Gott das nicht schreiben kann, warum kann er andere Sachen der Bibel nicht schreiben oder sind andere Sachen der Bibel auch nicht gemeint? Das kann ein ziemlicher Sumpf sein, wo du versinkst. Und ich kann jedem nur raten, nimm die Bibel so, wie sie ist. Auch wenn du sie in Punkten nicht verstehst. Es gibt auch für mich Punkte in der Schrift, die ich nicht verstehe. Aber ich kann damit leben. Und je länger ich mit dem Herrn unterwegs bin, je mehr lerne ich. Das ist eine gute kindliche Einstellung. Ein Kind ist gesund und sagt, es ist doch ganz klar, dass ich nicht alles weiß. Ich bin doch ein Kind. Aber es ist doch klar, dass ich Sachen lerne. Aber mein Vater ist gut zu mir. Und das halte ich fest. Weil die Bedeutung so groß ist, möchte ich das noch an einem zweiten Beispiel deutlich machen und möchte mal zur nächsten Folie gehen und gehe jetzt mal zur Urknalltheorie. Das ist dieselbe Sache in grün. Der Urknall sagt, bevor anderthalb Jahren bei uns mal auch so ein Missionsabend hatten wir darüber, der Urknall funktioniert so ähnlich wie dieses Evolutionsding. Ja? Es gibt eine kleine Beobachtung, die dann auf Großes gemünzt wird. Ja? Und da hier läuft es so beim Thema Urknall, dass man aus dem Weltraum Licht aufgefangen hat. Und Licht gibt es in verschiedenen Wellenlängen. Ja? So. Und dann ist auch die Frage, wie schnell breitet sich Licht aus? Und so hat man gesagt, aha, da kommt das Licht her, das muss einmal mal angefangen haben, es muss irgendwo einen Anfang geben. Soweit kommt man mit der Schrift auch zusammen, auch da gibt es irgendwann einen Anfang. Und hat man gesagt, aha, das ist alles von selbst entstanden. Und nun geht mal wieder die Meinung, man meint einfach, es ist aus dem Nichts entstanden. Eigentlich ist die Urknalltheorie total unwissenschaftlich. Weil wissenschaftlich heißt, man kann etwas beweisen. Dass aus nichts Materie entsteht, kann man überhaupt nicht beweisen. Und dass alle Materie, die wir jetzt hier haben, und das sind schon ein paar Tonnen, ja, in einem ganz kleinen Mini-Punkt zusammen wäre, mit aller Energie, unendlich kleiner Punkt, und sich dann ausdehnt. Boah, ja, nette Idee, aber es ist echt nur eine Idee. Wenn man sich wirklich damit mal beschäftigt, kann man nur staunen, dass es eigentlich wirklich nur, ja, also wirklich ziemlich bodenlos ist. Aber da will ich jetzt nicht tiefer einsteigen. Auch hier geht es mir wieder darum, die Bibel sagt etwas anderes, möchte dazu werben, dass du es zutiefst glaubst. Nicht nur, ich habe mich grundsätzlich dafür entschieden, wird schon so sein, wie Gott es sagt, sondern dass du glaubst, das ist was anderes. Wird schon so sein, oben im Kopf, es ist meine Meinung, ist was anderes, als wenn ich es total glaube, es ist in meinem Herzen und ich vielleicht dann nur sage, und dann dazu komme, ich bete dich an darüber, Herr, das ist deins. Denn wer geschaffen hat, ist auch Eigentümer. Wer geschaffen hat, ist auch Eigentümer. Diese Geschichte, das ist irgendwie entstanden und irgendwie gibt es auch Gott, ist eine Trennung von Eigentümer und Besitz. Ich bin ja gerade bei den Bühlers untergebracht. Man stelle sich das vor, ich komme in das Haus rein, mit dem Rainer zusammen. Dann sage ich, Rainer, das mit der Treppe geht nicht. Hier muss ein Lift rein. Außerdem, Rainer, die Tapeten gefallen mir auch nicht. Außerdem hätte ich gerne die und die Küche. Denkt sich Rainer, natürlich, Mensch, Mike, du hast ja recht. Genau, das machen wir sofort, das ist gar kein Problem. Ich wusste überhaupt nicht mit meinem Geld, endlich hast du mir es gesagt. Nein, ist totaler Unsinn. Ich bin Gast, dann habe ich das gar nicht zu sagen. Und das ist unsere Halt, das ist unsere Position, in der wir in diese Welt kommen. Nicht er kommt in unsere Welt, so wird es manchmal Weihnachten auch gesagt, ist nicht vollkommen falsch, Mensch. Aber Johannes Evangelium sagt, ach, er kam in sein Eigen. Wir sind in seine Welt gekommen, er nicht in unsere Welt. Und hier, mit dieser Theorie wird es umgedreht. Weil Gott hat da gar keinen Platz und der Mensch definiert alles und dann ist die Frage, mal sehen Gott, ob ich dich in meine Welt lasse. Nein, so ist es nicht. Wieder ein paar Punkte, das eigentlich aufzuzeigen, was das Potenzial dieses Irrtums ist. Ist der Kosmos beeindruckender Zufall oder ist es sprechendes Werk? Römer 1, ich habe es vorhin vorgelesen. Ist das ein sprechendes Werk für dich, das Glauben in dir schafft? Dass Gott Gott sein lässt, wo man sagt, du bist Gott und ich bin dein Geschöpf? Oder ist es einfach ein, so wird es gerade, die Natur, und was hat die Natur geschaffen? Und einfach ein beeindruckender Zufall. Oder, das kommt bei diesem ganzen Weltbild auch eben mit, ist es eine Ausblendung der unsichtbaren Welt? Eine Ausblendung der unsichtbaren Welt, denn das gibt es in Evolutionstheorie, Urknall und so weiter nicht. Es gibt keine unsichtbare Welt. Man fragt sich ja, gibt es überhaupt Gott? Und es ist natürlich nicht nur Ausblendung der hellen, unsichtbaren Welt, des Herrn, seiner Engel, es ist auch die Ausblendung der finsteren, unsichtbaren Welt. Und eine Reduktion auf das Materielle. Die Aufklärung ist keine Erleuchtung, sie ist eine Verdunklung. In diesem Weltbild ist der Mensch das Zentrum, um den sich alles dreht, ist der Mensch der, der alles beurteilen kann. Statt Gott ist das Zentrum. Es ist leider ein Ansatz, dass der Mensch sich überhöht. Und man kommt in die Frage, schafft es der Mensch? Wer ist der Mensch? Man lebt in einer Furcht vor dem Menschen, statt in einer Furcht vor Gott. Das war ein Schnelldurchlauf. Man könnte dazu noch eine Menge sagen. Aber ich hoffe, für dich ist deutlich geworden, was da eigentlich dranhängt. Was das eigentlich bedeutet. Wie sehe ich den Menschen? Wie sehe ich die Welt? Wie sehe ich eigentlich Gott? Wie sehe ich die unsichtbare Welt? Denn in der eigentlichen Welt bist du gedacht, in der eigentlichen Welt kannst du handeln und da, in dieser eigentlichen Welt, betest du eben auch. Jemand kann total gelähmt sein und der Körper ist beim Gebet draußen. Ist gut, wenn der Körper mitbetet, ja, preisen den Herrn und die knien uns nieder und so weiter, ja, aber es ist eigentlich nur ausführende Kraft. Die eigentliche Musik des Gebetes ist im Geist und es ist in der Seele. Aber wenn dann die unsichtbare Welt einfach ausgeblendet ist, dann bist du einfach ein Stück wie ein Blinder. Dann wärst du wie ein Blinder. Wenn ich das aber realisiert habe, wie das aussieht, dann muss ich mich kaum noch fragen, ob mein Gebet an der Zimmerdecke endet. Weil es ist ja klar, dass mein Geist in der unsichtbaren Welt handelt, dass er präsent ist. Dass Realitäten, dass Throne, Mächte, Gewalten präsent sind. Hey, ich bin da. Vielleicht ist es heute ein Moment, für dich ganz neu einzusteigen, diese Welt anzunehmen, als eine Realität anzunehmen. Und nicht weniger als zu sagen, ich werde Realist. Ich werde Realist und nehme das an. Das mit den Dämonen, das schmeckt mir zwar nicht so sonderlich, ne, geht mir auch so, aber Mensch, ich habe den Stärkeren auf meiner Seite und ich will damit umgehen. Ich will nicht mehr im Blindflug sein und dauernd Angriffe kriegen und denke, was habe ich für eine verkehrte Frau? Ich habe wohl die verkehrte Frau geheiratet, sondern will mal schauen, ob ich meine Kanone mal drehen muss, nicht auf meine Frau zu schießen. Ich meine, Frauen mit Männern können das genauso, ja, also darf man doch im Wechsel sehen, ne? Sondern ich muss vielleicht mal ganz woanders hinschießen. Ich muss vielleicht nicht mehr auf meine Gemeinde schießen oder auf wen auch immer, sondern hey, wo sind denn die eigentlichen Heckenschützen, die mir das Leben schwer machen? Und ich möchte jetzt einfach mal zu einer ersten Anwendung kommen. Zum einen möchte ich, mal gucken, wie wir das mit der Zeit schaffen, eine Anwendung zu haben, diese Sache Epheser 6, auf wen schieße ich eigentlich? Und eine zweite Sache möchte ich nochmal auf diese Geschichte mit dem Weltbild eingehen, ist was ich da damit machen kann, um da einfach auch Land zu gewinnen. Und da möchte ich jetzt mal, Herr Waldemar hat mich gestern Abend noch mal ein bisschen so gecoacht, ne? Was jetzt hier vielleicht auch wo Sinn machen könnte. Und ich komme jetzt nochmal auf diese Epheser 6 Sache. Und die Frage ist, wie mache ich das denn, dass ich mich in der unsichtbaren Welt verhalte oder vielleicht genau diesen Kampf kämpfe, der das eben beantwortet? Denn nehmen wir an, ich habe jetzt einen richtig massiven Konflikt mit dem Waldemar, ja? Also ich könnte euch Sachen, nein, Spaß. Ja? Dann könnte ich zum Beispiel sagen, ja, bitte hilf dem Waldemar, dass er endlich einsieht, dass er Unrecht hat, ja? Bitte, Herr, lass uns einander vergeben, bitte hilf uns in der Bruderliebe, bitte schenk uns Verständnis, auf dieser Ebene zu beten. Das ist gut und richtig, ja? So. Die andere Sache ist, was machen eigentlich Mächte hier, ne? Und dem gilt es jetzt so, das ein bisschen aufzuzeigen, wie kann ich da Richtung unsichtbare Welt beten? Und ich greife mal den Psalm auf, den der Waldemar gestern in seiner Predigt gestern Abend verwendet hat. Und das ist ein Psalm, wo der Absalom in der Situation, Absalom verfolgt den David, böse Sache, David ist bis ans Leben bedroht und der David ist echt am Boden. Und dann geht er zu seinem Gott. Und das Stichwort, um das es jetzt geht, das erste heißt Proklamation. Proklamation. Ich lese mal den Psalm, da heißt es: Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist mein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt erhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützte mich. Ich fürchte nicht zehntausende Kriegsvolk, die rings um mich herlagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott. Denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen komme auf dein Volk. Aus Psalm 3 gelesen. David ist am Anfang echt am Boden. Gestern hat Waldemar das so die Seelsorge Gottes genannt, aber er schüttet erstmal sein Herz aus. Er klagt erstmal seine Situation, wo er sagt, oh Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Und viele sagen sogar, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Nach dem Motto, selbst Gott hat ihn verworfen. Er ist ganz, ganz allein. Kurze kleine Pause hier in der Lesung. Es geht ihm echt schlecht. Er hat erstmal sein Herz ausgeschüttet. Und jetzt spricht er Wahrheit aus. Proklamation. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Meine Ehre und der, der mein Haupt erhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützte mich. Ich fürchte nicht zehntausende Volks rings um mich her, die mich belagern. David spricht Wahrheit aus. Hat es diese Wahrheit vorher schon gegeben? Er ist ja vorher am Boden, ja? Hat es diese Wahrheit schon gegeben, dass der Herr sein Schild ist? Ja, aber sie ist ihm nicht zugänglich. Das ist das Problem. Die Wahrheit ist ihm nicht zugänglich. Ich will mal ein kleines Beispiel machen. Waldemar, wenn ich dich mal kurz nach vorne bitten dürfte. Also der Waldemar, es gibt eine Situation, wir spielen jetzt mal so ein bisschen vor.
Ist, keine Ahnung, worum es
geht. Ja, ist voll traurig. Er hat gepredigt nach bestem Wissen und Gewissen. Ah, die Gemeinde hat irgendwie ganz schlecht reagiert. Dann haben sich noch 5 Leute nach dem Gottesdienst beschwert. Waldemar ist voll am Boden. Und dann trifft er mich, seinen Bruder. Und er erzählt mir das, ja? Und so, das habe ich gepredigt und so. Und ich kenne den Waldemar. Und dann sage ich so, Mensch, Waldemar. Und der, Mensch, was habe ich falsch gemacht? Bin ich in Sünde gefallen? Was ist voll verunsichert, ja? Und dann komme ich zum Waldemar. Du, Waldemar, ich weiß nicht, was da los gewesen ist. Aber ich glaube, das ist nicht die Wahrheit. Ey, du hast dich aufs Wort verlassen. Und du hast das Wort treu gepredigt. Waldemar denkt so, ja. Waldemar, das hast du auch sonst immer getan. Und du willst dem Herrn wirklich treu folgen. Der Herr hat immer zu dir gestanden, der wird dich nicht verlassen. Stimmt. Warum sollte er das tun? Und weißt du, Waldemar, ich habe schon echt so viele Predigten von dir gehört. Ey, die waren immer sauber und so, das hat gepasst. Stimmt, der Herr war immer da. Gut, kriegt ein neues Standing. Gut, Mann, was war da jetzt wirklich los? Herr, was war da wirklich los? In dem Moment habe ich etwas ausgesprochen, dass Wahrheit gegenwärtiger wird, die Situation verliert an Macht, weil Situation hat ja auch was mit Wirklichkeit zu tun, natürlich, aber es kommt Wahrheit und das kann, die zu ihm kommen kann und sein Geist und auch der Heilige Geist kann sagen und kann das manchmal bezeugen. Ja, Waldemar, genau so ist das. In dem Moment wird die Wahrheit gegenwärtig und er steht in einem anderen Standing da. War nur fiktiv, Waldemar predigt immer ordentlich. Genau. Ja, also das tut Proklamation. Das war jetzt praktisch in einem kleinen Sinne, das Zeugnis zu geben. Ja, Zeugnis ist ja auch von irgendwas als Wahrheit, dass Wahrheit gegenwärtig wird und Wahrheit hat eben Macht. Bis hin zum Schwert des Geistes. Das Wort, das die Wahrheit ist, auch ein Name Jesu, die Wahrheit. Die Wahrheit verändert die Situation. Weil das ist natürlich, Epheser 6 wieder, eine große Thematik. Da kommt dann Traurigkeit, da kommen Schuldgefühle, kommen Scham, Irritation, vielleicht Fluchtgedanken und. Und das sind eben Dinge, die die Finsternis eingeben kann, auch auf der Ebene der Lüge. Ja, der Finsternis ist nur wichtig, zu schaden, zu zerstören, es muss nicht wahr sein. Und die Proklamation holt Wahrheit zurück, die kann im Raum stehen und der Geist des Menschen, der Heilige Geist können zusammenarbeiten und plötzlich ändern sich die Dinge und auch Worte verändern natürlich etwas, die verändern auch geistliche Wirklichkeit. Und genau das tut David hier. Er ist echt am Boden und hat auch guten Grund dazu, weil wenn wirklich Tausende, der Absalom hat damals ein kleines Heer aufgestellt, um ihm nachzujagen, da kann man sich schon mal so seine Gedanken machen. Das ist nicht wirklich verkehrt oder ungläubig vom David, ja. Aber da ist die größere Wahrheit, aber da ist Gott der Herr, der ist mein Schild. Und das als Satz im Kopf zu haben, ist eine Sache. Als Wahrheit, die der Herr bezeugt, die in mein Herz geht, ist eine andere Sache. Und da kommt der David hin und so überwindet er Proklamation. Und das kannst auch du machen, dass du einfach Dinge, die wahr sind, so, du kannst zum Beispiel einfach sagen, Gott, du bist mein Herr. Oder du kannst, wenn wir so einen Ehekonflikt, ja, aber Gott, du bist mein Herr, dass erstmal die Hoheit wieder geklärt wird, dass nicht Angst und Ärger dich bestimmen, sondern dass der Herr dich bestimmt, dass du seine Hoheit proklamierst, dass du seinen Sieg proklamierst, dass du andere wahre Dinge aussprichst oder dass du aussprichst, ja, und Herr, da hatten wir echt gute Zeit miteinander und da habe ich mit meiner Frau mich richtig gut verstanden, dass Wahrheit kommt, ja, und dann hast du vielleicht plötzlich eine andere Freiheit schon und kannst wieder segnen und merkst, wo, und kommst da raus. Ich erlebe das immer wieder, das ist eine ganz wichtige Größe der Proklamation. Kannst du überall anwenden. Kannst du natürlich auch Bibelverse nehmen, ja. Es gibt einfach Dinge, die in sich wahr sind. Oder eben, dass du direkt Wort Gottes anwendest und Wort Gottes proklamierst. Das zweite, muss mich ein bisschen sputen, wo habe ich jetzt den Stift hingelegt? Ich dachte schon, der Waldemar hat ihn mitgenommen, aber nein, hat er nicht. Das zweite ist binden und lösen. Binden und lösen. Matthäus 18, Vers 18. So. Ist ein direktes Wort Jesu im Matthäusevangelium. Dort sagt er, wahrlich, ich sage euch, er spricht zu seinen Jüngern, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein, und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. An der Stelle hier kannst du Himmel ein Stück weit, kannst du unsichtbare Welt kannst du da setzen, im Unsichtbaren. Und das läuft ganz ähnlich. Ich bleib mal bei dem Beispiel des Ehekonfliktes, ja, dass sich einfach Dinge eben breit gemacht haben. Und nehmen wir an, merkt man irgendwie, dauernd hat man Missverständnisse. Das ist zum Beispiel auch so ein klassisches Zeichen, was man merkt, wenn Dinge sich unnatürlich oft wiederholen. Irgendwie passiert immer dasselbe Übel. Immer wieder ein Missverständnis. Oder habe ich wieder einen Termin vergessen. Immer wieder dasselbe. Natürlich gibt es in unserer Persönlichkeit auch gewisse Macken, Dinge, die wir immer wieder tun. Aber manchmal merkt man, ach, das ist ja merkwürdig. Das hat schon wieder nicht geklappt. Mensch, und irgendwie fühle ich mich schon wieder angegriffen und so. Mensch, irgendwie fühle ich mich schon wieder angeklagt. Also Dinge, die irgendwie wieder so kommen. Und dann, ganz praktisch, nehme an, du fühlst dich von deinem Ehepartner immer wieder angeklagt. Ja? Du hast das Gefühl, immer wieder sind Missverständnisse da. Immer wieder irgendwie fühle ich mich missachtet oder so. Diese Größen zu nehmen und genau das dann zu binden. Und im Namen Jesu, ich binde jetzt Missverständnisse. Ich binde, dass es Missverständnisse gibt im Namen Jesu Christi. Und das heißt ja auch binden und lösen, das Böse zu binden, das Gute freizusetzen. Und ich setze Vertrauen frei. Ich setze Verständnis in unserer Ehe frei. Ich setze das frei, das Licht in unserer Ehe ist. Oder mit der Anklage. Ich binde Anklage im Namen Jesu Christi. Weil diese Mächte, die da rumturnen und so und dich angreifen, die haben eben solche Namen. Wie Anklage, wie Zerstörung, wie Töten und so weiter, Verblendung. Und dann zu gucken, was ist es eigentlich, was hier passiert? Und zu sagen, und ich binde Anklage im Namen Jesu Christi. Das soll nicht mehr sein. Und ich setze frei Gerechtigkeit. Ich setze frei Vergebung. Ich setze frei Vergebung, Frieden im Namen Jesu Christi. Oder wenn es etwas ist, dass immer irgendwie so Verletzung kommt, irgendwie Wertschätzung fehlt, ne? Und ich binde Missachtung im Namen Jesu. Ich binde Beleidigung, ich binde das im Namen Jesu Christi. Und ich setze frei zwischen meiner Frau und mir. Ich setze frei Liebe. Ich setze frei Wertschätzung. Ich setze Vergebung frei im Namen Jesu. Ich sage dir, probiert es einfach mal aus. Ja? Es bedeutet nicht, dass man Macht über Menschen nimmt. Im Gegenteil, es bedeutet, dass Menschen in mehr Freiheit kommen. Denn die meisten, die diese Sachen erleben, dass sie oft missbraucht werden, und das gilt für jeden, ja, auch für mich, das wollen sie ja gar nicht. Eigentlich möchte ich frei leben, ich möchte lieben, ich möchte ehren und so weiter. Das läuft aber immer nicht. Und eine Quelle, warum es nicht läuft, ist die Dimension der unsichtbaren Welt, wo Angriffe auch vom Finsteren laufen. Probier das einfach mal aus. Das hört sich ein bisschen abstrakt, ein bisschen komisch an. Und es ist auch nicht die Lösung aller Probleme zwischen Menschen. Weil natürlich gibt es auch noch ein Fleisch neben unserem Geist. Wir müssen uns auch für Dinge entscheiden. Wir müssen an unserer Persönlichkeit arbeiten. Das sind alles Dinge, die auch berechtigt sind. Aber eben auch das andere. Sie ist so, nehmen wir an, wenn du einen wirklichen Profi-Fußballspieler hast, ne? Paulus verwendet auch das Bild des Wettkämpfers in der Nachfolge. Wenn du einen wirklichen hast, das reicht nicht, wenn der nur gute Schusstechnik und gute Kondition hat. Ja? Der muss auch das Thema Mannschaft verstanden haben. Ich spiele mit den anderen zusammen und er muss verstanden haben, es gibt einen Trainer, der hat auch was zu melden. Es gibt auch ein Feld Ernährung und so weiter zum Beispiel. Und gerade das sind dann gute Sportler, die nicht nur ein oder zwei Felder besetzen, sondern die Breite der Felder besetzen. Und genauso ist es mit uns Christen in der Nachfolge, dass wir einen gewissen Fächer von Feldern besetzen sollten, damit eine Nachfolge wirklich stark ist. Es ist gut, wenn du in der Bibel liest, es ist gut, wenn sie Gottes Wort ist, aber genauso ist die Ebene, was ist denn mit deinem Gehorsam? Was ist denn mit dem Thema Heiliger Geist? Die Dinge kommen zusammen und gerade das macht dann deine Nachfolge stark. Das Dritte, dem Bösen zu widerstehen. Und das ist, bitte schauen wir kurz, das ist jetzt nicht das Zweite, Jakobus 4,7. Da heißt es, mal kurz aufschreiben noch hier, Bösem widerstehen. So. Jakobus 4,7. Das ist nochmal eine Nachbesserung von gestern Abend, sozusagen, weil ich dachte, dass ich nochmal ein bisschen konkreter mache. Da heißt es, seid Gott untertan und widersteht dem Teufel, dann flieht er vor euch. Seid Gott untertan widersteht dem Teufel, dann flieht er vor euch. Das ist sehr interessant. Widersteht. Und das Coole ist, ich liebe dieses Bibelwort, weil das kann auch ein fünfjähriges Kind. Ja? Du musst also nicht der Glaubensheld sein und so viel gelernt haben, es ist nicht verkehrt, wenn man es hat, sondern auch ein Kind, auch wenn du als Christ vielleicht denkst, ich bin gar nicht so stark, zu widerstehen. Wie geht das? Das Widerstehen heißt einfach nur, stell dir so ein kleines Kind vor, nee, das will ich nicht, mein Papa will das nicht, geh, lass mich in Ruhe. Ich mach's mal so ganz kindlich einfach, ja, weil das auch in so unserem Leben, ja. Das heißt, dass du wirklich einfach merkst, hier ist Finsteres im Spiel und du wirklich einfach, es kann ganz kurzes Gebet sein, zum Teil kannst du es auch still beten, wenn du einfach mit anderen Leuten zusammen bist und das passt nicht so. Und im Namen Jesu, ich widerstehe dir, Teufel, weiche hier, Finsternis, weiche hier. Und ich sage, Jesus, sei du jetzt hier. Ich bete um deine Gegenwart. Das hört sich ganz einfach an, ist auch ganz einfach, aber an vielen Stellen denken wir nicht daran. Und dann kloppen wir uns mit Leuten und ärgern uns über einen Tag, der total, wo alles schief läuft. Wenn du einen Tag merkst, dann scheint alles schief zu laufen, nimm dir mal einfach 2-3 Minuten Zeit und mach genau dieses, dass du innehältst, dass du gegen den Feind stehst und dass du Jesus erhebst. Ich glaube, dass es an ganz vielen Stellen ist, dass wir einfach immer wieder vergessen. Das ist auch eine Taktik des Feindes, dass er uns versucht abzulenken von Dingen, dass wir uns an Dinge eben nicht erinnern und eben auch einen wesentlichen Werk des Heiligen Geistes, dass er uns erinnert an alles, was uns Jesus gesagt hat, uns in alle Wahrheit führt. Also 3 Punkte, wie du das anwenden kannst, in unsichtbarer Welt, in der unsichtbaren Welt ein Stück des Heft wirklich in die Hand zu nehmen und dass du nicht einfach nur dirigierst und geschoben wirst, sondern dass du regieren kannst, denn dafür bist du berufen, dass da, wo du stehst, dass du dort regierst. Diese Einheit soll mit einer Zeit der Besinnung enden. Wir werden gleich nochmal so eine Zeit haben, da so ein bisschen instrumentale Hintergrundmusik zu haben und vielleicht so 3 bis 5 Minuten zu haben, wo du nochmal das Gesagte sacken lassen kannst. Was heißt das jetzt für dich? Und schau, überleg, was nimmst du aus diesem Vormittag mit? Vielleicht schreibst du es dir auf, weil wir vergessen so viel. Wir vergessen so viel. Ich will ein ganz kurzes Zeugnis sagen, wo ich das mal krass gelernt habe. Ich hatte Situationen, stille Zeit oder so, und da hat Gott mir was gesagt, wo ich dachte, wow, klasse, was der Herr mir sagt. Das muss ich mir unbedingt aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Weil ich schon gemerkt habe, manchmal, Seele vergisst nicht, was der Herr dir Gutes getan hat, scheint Standardproblem zu sein. Deswegen hat das auch aufgeschrieben. Ne? Und da habe ich gedacht, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Habe ich das gemacht? Da habe ich gedacht, wo lege ich den Zettel hin, dass ich den Zettel nicht vergesse, weil sonst hat es ja nicht gebracht, dass ich es aufgeschrieben habe. Wo könnte ein guter Platz sein, diesen Zettel hinzulegen? Da dachte ich, ja, dieser Platz im Regal, nein, der Platz. Dann habe ich ihn genommen und ich sage euch, was ich erlebt habe. Ich lege diesen Zettel in mein Regal und ich bin ein gesunder Mensch, dann liegt da ein Zettel. Und ich gucke mir diesen Zettel an und da steht in anderen Worten genau das dran drauf, was Gott mir gesagt hat. Und es hat mich zutiefst erschüttert, wo ich dachte, boah, Herr, wie viel sagst du mir? Und ich vergesse es immer wieder und es fällt mir runter. Und ich habe mich damals entschlossen, ich will mich anders kümmern, dass ich das Gute, was der Herr mir getan hat, nicht vergesse. Weil er gibt uns Weisung, er gibt uns Hilfe. Und wie oft erlebe ich auch Christen, die in irgendeiner Situation sehen, oh, was sagt Gott, wie führt mich Gott weiter, oh, Gott redet nicht. Ich glaube, er redet ganz viel, aber wir müssen uns um unser Hören kümmern und um das Bewahren dessen, was er uns gesagt hat. Und von daher in dieser Zeit, schau für dich, ob das vielleicht etwas ist, ich möchte mir das merken. Und es geht nicht zuerst um deine Fähigkeit, dir Dinge zu merken oder dir Dinge nicht zu merken, ja? Ich habe nicht den Eindruck, ich stehe vor einer Gruppe von Demenzpatienten, ja? Das ist jetzt nicht der Punkt. Sondern es gibt einfach einen Feind, der ist Realität und der will, dass du Dinge vergisst, der will dich ablenken. Er ist ein Räuber, er möchte dich berauben, er ist ein Dieb. Deswegen, ja? Also, ich glaube schon, dass ihr, Gott helfe euch, gesund seid, gesund bleibt an der Stelle. Das Musikteam kann vielleicht schon mal nach vorne kommen. Ich will noch mal ganz kurz was sagen zu dem Thema Welt und Menschenbild. Ich hatte einfach den Eindruck, gestern beim Lobpreisabend schon und dann im Gespräch mit Waldemar, dass das nicht unbedingt die Hauptbaustelle ist hier. Gleichzeitig ist es aber ein herausragend wichtiges Thema. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Und dass du, wenn das aber doch merkst, Mensch, irgendwo ist da ein großer Zweifel. Ist die Evolutionstheorie vielleicht doch richtig, ja? Oder mit dem Urknall diese Geschichten, ja? Wenn du einfach merkst, du hast das noch nicht ganz erobert, dann nimm vielleicht diese Zeit auch, dass du dich vor Gott demütigst. Herr, es fällt mir noch schwer zu glauben. Herr, bitte führe mich tiefer in die Wahrheit. Bitte führe mich tiefer hinein, dass ich dir über die Schöpfung die Ehre gebe, weil es ist deins. Wenn du vielleicht auch jemand merkst, der dazu tendiert, mehr im Kopf zu leben statt im Herzen, auch ich war früher so, ne? Kannst du Gott das auch bringen? Herr, bitte sortiere mich. Ich gebe dir die Herrschaft über meinen Verstand. Bitte erfülle meinen Verstand, dass er dahin kommt, wie du ihn eigentlich gemeint hast. Weil eigentlich ist der Verstand als ein Lobpreisinstrument gemeint, das dahin führt, der Herr ist groß, boah, was hat der Herr getan? Das ist eigentlich die Bestimmung des Verstandes. Der Verstand ist nicht als Kritiker und Problem im Glauben gedacht. Dann hat der seinen eigentlichen Stand noch nicht erreicht. Auch das könntest du so für dich mitnehmen. Schau, was für dich richtig ist. Schau, was der Herr dir sagt. Lass uns in eine Zeit der Besinnung gehen. Und ich danke euch, dass ihr uns ein Stück instrumentale Hintergrundmusik gebt. Danke soweit.